Herr Kaufmann, Sie sind evangelischer Theologe und Professor für Kirchengeschichte an der Georg-August-Universität in Göttingen. Sie sind einer der profiliertesten Reformationshistoriker und haben zahlreiche Veröffentlichungen zum Thema vorgelegt. Sie gehören aber auch zu den schärfsten Kritikern des Eventmarathons. Haben die Kirchenfunktionäre tatsächlich alles vergeigt, wie sie jüngst öffentlich beklagt haben?
Da muss man natürlich differenziert Stellung nehmen und es geht gar nicht anders. Das war jetzt mal eine plakative Formulierung, die ich verwendet habe. Aber viele der Erwartungen, die formuliert worden sind, waren aus meiner Sicht unrealistisch und haben sich nicht erfüllt. Und von daher ist gemessen an den Chancen, die das Jubiläum bietet, sicher manches nicht eingelöst worden.
Gut, einerseits waren es natürlich eine Vielzahl auch an Feiern und Veranstaltungen. Start 2008 mit der Lutherdekade als Auftakt. War das vielleicht schon ein wenig zu viel des Guten?
Also diese 10 Jahre waren sicher eine Überforderung für alle. Und man hat den Eindruck, dass jetzt im Endspurt die Kräfte erheblich nachgelassen haben, auch die Aufmerksamkeit deutlich zurückgegangen ist. Das sieht man auch in der außerkirchlichen Wahrnehmung. Man muss allerdings auch, glaube ich, ganz deutlich unterscheiden zwischen den unterschiedlichen Handlungsebenen im kirchlichen Bereich und der allgemeinen Öffentlichkeit. Und was die Kirchen angeht, die Kirchenkreise, die Gemeinden, so ist doch sehr viel, sehr Interessantes zustande gekommen. Viele Pfarrer haben sich sehr viel Mühe gegeben, Veranstaltungen durchzuführen und im Grunde das Reformationsjubiläum als Gelegenheit zu nutzen, elementare Sachverhalte des christlichen Glaubens im evangelischen Verständnis zu kommunizieren und auch Identitätsfragen, was sind wir eigentlich, wenn wir evangelisch sind oder lutherisch sind, aufzunehmen und im Kontext der Kirchengemeinden zur Diskussion zu stellen. Und in der Hinsicht ist es sicher auch eine Erfolgsgeschichte gewesen.
Eine Erfolgsgeschichte im Kleinen, lokal vor Ort, mit den Aktivitäten der Pastoren, der Gemeinden, auch der lokalen Museen, denke ich, da ist ja auch einiges passiert.
Ja, wir haben eine Reihe wunderbarer Reformationsgeschichten zu Orten oder Regionen. Wir haben Ausstellungen in diesem Bereich. Wir haben eine tolle Ausstellung in Braunschweig zu Nordwestdeutschland. Das ist ohne dieses Reformationsjubiläum nicht vorstellbar gewesen. Und allein das ist natürlich erstmal ein Erfolg.
Wir haben aber auch auf der großen Ebene, auf der EKD-Ebene ja eine ganze Menge an Riesenveranstaltungen. Wir hatten einen Auftakt 2016 als Doppelschlag, einmal in Berlin, EKD und Lund, dann eben Weltbund, Healing of Memories, Europäischer Stationenweg als Event-Truck. Und dann die Weltausstellung Reformation. Ja, und dann rollte ja auch schon die Welle der Kritik los, unter anderem von Ihnen.
Diese Veranstaltungen waren zum Teil natürlich auch von Ambitionen getragen und von Vorstellungen begleitet, die nicht meine sind. Ich halte die im Kontext der südafrikanischen Geschichte außerordentlich wichtige Prozedur eines Healing of Memories für ganz grundlegend, auch für das Zusammenwachsen der rivalisierenden ethnischen Gruppen, eine Unterdrückungsgeschichte allererster Güte. Aber dieses Konzept des Healing of Memories auf das Verhältnis der Konfessionen anzuwenden in Deutschland erschien mir geradezu absurd. Und die Art und Weise, wie es dann zelebriert wurde, zwei Hochkleriker umarmen sich ständig und sind nett zueinander, Jugendliche errichten ein rostiges, mehrarmiges Kreuz und am Ende bleibt es folgenlos. Man wird immer wieder gefragt, was ist jetzt eigentlich, was bedeutet das konkret? Und von katholischer Seite ist es noch nicht mal möglich, dass jetzt endlich ökumenisch getraute Ehepaare gemeinsam das Abendmahl nehmen können. Das ist einfach lächerlich. Also da ist in ganz großer Ambition gestartet worden. Riesiger Bahnhof. Die Spitzen des Staates werden vorgeladen nach Hildesheim. Und am Ende eine Inszenierung, die völlig folgenlos ist. Das finde ich geradezu lächerlich. Und das ist auch die Inanspruchnahme öffentlicher Aufmerksamkeit in einer Weise, die dann sich sozusagen rächt, weil das will man kein zweites Mal sehen.
Andererseits ja auch wiederum die ganze Eventisierung auch des europäischen Stationenweges. Auch da ist ja mehr Budenzauber gewesen, um es mal flach auszudrücken, mehr Event als Inhalt.
Aber es ist im Zeitalter von globaler Erwärmung und Sensibilisierung für Umweltbelange eine tolle Idee ist, mit einem riesen Truck durch Europa zu heizen. Ja, jeden Tag Tausende oder Hunderte von Kilometern, das finde ich auch eine ganz, ganz merkwürdige Idee.
Ja, ähnlich schief gelaufen ist ja auch dieses Unternehmen Weltausstellung Reformation in Wittenberg. Ich glaube, da ist auch nochmal die Öffentlichkeit aufmerksam geworden, dass da ja auch sehr viel heiße Luft zunächst verpulvert wurde. Was hat sich denn die EKD aus Ihrer Wahrnehmung wohl dabei gedacht?
Also die EKD ist, glaube ich, aus dem Ganzen insofern rhetorisch fein raus, als sie immer sagen wird, naja, das war eine Veranstaltungsgesellschaft, die unmittelbar verantwortlich war für das Unternehmen, also nicht die EKD direkt. Das ist ja das Tolle an dieser Institution, dass man sie dann, wenn es um Haftbarmachung geht, relativ schwer greifen kann. Ich glaube, dass diese Weltausstellung deshalb ganz interessant ist, also in ihrer Rezeption, weil sie zeigt, dass ein allgemeines öffentliches historisches Interesse an der Reformation und ihren Orten, und daran hat es in Wittenberg nicht gefehlt, die historischen Orte, die Ausstellungen sind, soweit ich wahrnehmen kann, befriedigend besucht worden. Aber das mündet nicht ohne weiteres ein in ein Interesse an einem kirchlichen Angebot. Und da gibt es ein ganz klares Missverhältnis auch hinsichtlich der Teilnehmerzahlen. Und das hätte man vielleicht nüchterner analysieren müssen, sich darüber Rechenschaft ablegen müssen, dass es weiterhin erhebliche Barrieren gibt, kirchliche Angebote wahrzunehmen. Und ich hätte auch gesagt, das können wir doch auch wirklich ganz klar im identifizierbaren Raum der Kirche machen. Wir haben genug zu tun, wenn wir unserer Klientel klar machen, warum wir die Reformation für wichtig halten, inwiefern dort Grundlagen auch für unsere heutige Form des evangelischen Christseins gelegt wurden. Wir müssen das Ganze jetzt nicht als eine falsch verstandene missionarische Gelegenheit interpretieren.
Ja, andererseits sprechen Sie ja auch von einer theologischen Geisterfahrt und auch reformationspopulistischen Fake News. Das sind ja schon ganz schön scharfe Geschütze.
Naja, es ist teilweise doch massiv versucht worden, die Gegenwartsgeltung der Reformation sehr, ich sag mal, kurzschlüssig zu behaupten oder in Anspruch zu nehmen. Also die Emanzipation der Frau als eine der Folgen der Reformation zu behaupten, die Entstehung der Menschenrechte, die Entstehung einer sozusagen liberalen Wirtschaft, die dann zu einer kapitalistischen Wirtschaftsform geführt hat. Und anderes ist in der Rhetorik mancher Akteure in Verantwortung der EKD geäußert worden. Und das sind natürlich Behauptungen, die in aller Regel historischer Überprüfung nicht standhalten und die eine Modernität der Reformation suggerieren sollen, die nicht tragfähig ist.
Also ist die Kirche heute zu marktgängig? Ging es eher darum, mit Schlagworten zu versuchen, ein Interesse ja auch zu wecken im sogenannten postchristlichen Zeitalter? Wollte man sich da aus Ihrer Sicht auch irgendwo ja anbiedern, beliebt machen?
Mit Sicherheit hat das eine Rolle gespielt und das hatte natürlich auch zur Folge, dass man sich auf die theologischen Kernthemen der Reformation, die schwer vermittelbar, schwer verständlich sind, das geht nicht mit einzelnen Formeln ab, das muss man explizieren, man muss den Sinnzusammenhang zu erläutern versuchen, das geht auch nicht in 2 Minuten schlagwortartig, aber dass man sich jedenfalls diesen theologischen Themen weniger geöffnet hat und ihnen weniger Tragfähigkeit zugetraut hat als diesen Modernitätsbehauptungen, die dann gleich wieder in den Konflikt mit der römischen Kirche geführt haben, die furchtbar eingeschnappt war, sind wir denn nicht modern? Also all diese Eigendynamiken haben sich ein Stück weit auch daraus ergeben, dass man die theologischen Inhalte der Reformation in der Regel nur formelhaft wiedergegeben hat.
Man hat ja dann schon fast den Eindruck gewinnen können, teils auch in Gesprächen mit Kirchenfunktionären, dass ihnen das ganze Glaubensthema schon fast ein wenig peinlich erscheint.
Also jedenfalls ist es nicht offensiv angegangen worden, dass in der Reformation in ganz spezifischer Weise über Gott, den christlichen Gott, den menschgewordenen Gott, den leidenden Gott nachgedacht wurde. Ist ein Sachverhalt, der jedenfalls nach meiner Wahrnehmung sehr am Rand stand, sicher in Predigten eine Rolle gespielt hat, das will ich gar nicht ausschließen. Nur es ist eben doch offenkundig, dass sich die EKD im Wesentlichen als ethische Weltverbesserungsagentur versteht und das sehr deutlich in den Vordergrund schiebt. Und die Basis, aufgrund derer sie meines Erachtens berechtigt ist, überzeugend auch im öffentlichen Raum zu reden, nämlich religiöse, theologische Grundlagen, eher unerwähnt lässt.
Ja, Sie selbst haben aber auch gesagt, Luther sei der erste Medienstar der Geschichte. Ist er ja gewisserweise auch geworden mit dem Plemomännchen, das ja hier auch für das Reformationsjubiläum steht und auch überall einen Siegeszug angetreten hat, ich glaube über 1 Million Mal verkauft wurde. Andererseits beschweren Sie sich aber, wenn jetzt auf dieser Ebene des Medienstars medial gearbeitet wird.
Nö, darüber beschwere ich mich gar nicht. Also die Medialität muss sozusagen natürlich auch dem Inhalt angemessen sein. Und Luther hat eben in doch brillanter Weise verstanden, auf der Klaviatur verschiedener Medien zu spielen. Er hat substanziell Predigten verfasst. Er verstand sich auf die Abfassung lateinischer Traktate für anspruchsvolle, lateinkundige, gelehrte Leser. Er verstand sich auf die Abfassung von Liedern. Also Luther beherrscht sozusagen die ganze Bandbreite der zeitgenössischen Medialität wie kein Zweiter. Und der kleine Luther, das Playmobil-Männchen, ich begegne ihm mittlerweile mit einer gewissen Sympathie. Er ist der eigentliche Sieger des Reformationsjubiläums und die Sympathie bezieht sich darauf, dass er vielleicht eine Chance bietet, den doch unerträglichen, streng blickenden Bronzekerl des deutschen Nationalprotestantismus, der nach wie vor sozusagen manche Marktplätze beherrscht, irgendwie an den Rand zu drücken. Das andere, und das macht natürlich dieses Playmo-Männchen auch wiederum interessant, er ist ein im Grunde gesichts- und eigenschaftsloser Luther und damit eine Projektionsfläche für allerlei. Und damit passt er natürlich auch in unsere Zeit, die dann doch auch Schwierigkeiten hat, in klar konturierter Weise sich auf diese Figur zu beziehen.
Ja, Ähnliches gilt ja im Grunde auch für das Symbol des Hammers. Auch das ist ja eher als Werbeagentur, Marketing, Gag zu verstehen und steht nicht unbedingt im Zusammenhang mit der historischen Authentizität.
Ja, das war allerdings ein Gag, den keiner richtig lustig findet. Also das ist doch das Tragische. Also da kommt eine Werbefirma daher und meint mit dem Hammer-Symbol nun wirklich was zu reißen und die 3 nationalen Sonderausstellungen unter diesem Dach irgendwie effizient bewerben zu können. Und die Leute gucken sich das an und fragen sich, ist das eine Baumarktwerbung? Also es hat doch nicht von ferne die Wirkung erzielt, die sich diese Werbefuzzis erhofft haben und die den Werbefuzzis hörigen Kirchen und auch staatlichen Reformationsakteure. Das ist für mich irgendwie das Wahnsinnige, dass sogenannte Experten wie ich will mich ja nicht aufdrängen, aber dann doch in der Regel viel weniger gehört werden als irgendwelche Leute, die meinen, da eine dolle Kampagne reißen zu können und dann auch noch wahnsinnig viel Geld dafür verdienen. Unser einer macht sowas ja ehrenamtlich, versteht sich.
Andererseits haben Sie ja auch Kritik einstecken müssen. Der Cheftheologe der EKD, Thies Gundlach, hat ja auch massive Kritik an der akademischen Theologie geübt. Ist den Hochschulprofessoren denn selbst nichts eingefallen, den Hammer zu vermeiden?
Also um den Hammer zu vermeiden, habe ich gekämpft. Ich habe in dem wissenschaftlichen Beirat gekämpft. Ich bin aber gescheitert an Ignoranz innerhalb dieses Beirates, insbesondere auf der Ebene seines Vorsitzenden. Der wollte sich die Finger nicht schmutzig machen, der wollte keinen Ärger. Also insofern war mein Versuch, diese absurde Werbekampagne abzuwenden, auf der Ebene der institutionellen Möglichkeiten, die mir gegeben waren, gescheitert. Was Gundlers Kritik angeht, so würde ich zunächst mal sagen, es ist was dran, es ist von Seiten der systematischen Theologie relativ wenig zu Luther und der Reformation gekommen. Einiges ist gekommen, aber doch nicht so viel, wie ich erwartet hätte, wie ich selbst erwartet hätte. Und das andere ist allerdings natürlich, dass durch die Art und Weise, wie das Ganze inszeniert wurde, der 8-jährige Vorlauf, die Besetzung von Gremien mit Figuren, von denen ohnehin relativ wenig zu erwarten war an theologischer Originalität, das Festklopfen von Ergebnissen in Gestalt der Publikation verbindlicher EKD-Texte. Ich bitte Sie, warum in aller Welt soll ich mich noch hinsetzen und versuchen, eine Stellungnahme zur theologischen Bedeutung der Reformation für die Gegenwart zu verfassen, wenn die EKD in einem verbindlichen Grundlagentext, ja, Rechtfertigung und Freiheit heißt das Ding, dies bereits getan hat. Da ist doch die Luft raus. Da denkt man sich, alles, was ich jetzt mache, steht zwangsläufig in Opposition gegenüber der EKD. Und es gibt leider nicht sehr viele Leute, die sich auch offen mit dieser Institution oder einigen ihrer Repräsentanten, auch die EKD ist natürlich ein weites Feld, anlegen wollen. Nur dadurch sind einfach Flöcke eingeschlagen worden, die dann auch Aktivitäten gelähmt haben. Und sich dann hinzustellen und sagen, Ätschi Bätschi, warum macht ihr denn nichts? Wir sind die Einzigen, die was tun. Nachdem man vorher alle möglichen Gremien mit Leuten besetzt hat, die man in der Regel unter dem Gesichtspunkt ausgewählt hat, dass bloß nichts passiert, dass bloß keine kritischen Geister geweckt worden sind. Also das richtet sich meines Erachtens selbst, dieses Agieren.
Also ist die evangelische Kirche letztlich 500 Jahre nach der Reformation an ihrer eigenen Bürokratie erstickt?
Also die evangelische Kirche in Deutschland ist ein weites Feld. Sie besteht aus vielen Gliedkirchen und es gibt sehr, sehr viele sehr intakte Zellen in dieser evangelischen Kirche. Es gibt aber auch einen Wasserkopf in Hannover, der sozusagen der Eigendynamik eines hierarchischen institutionellen Gebildes folgt, der alles daran tut, sich selbst sozusagen im Sein zu halten, der alles tut, um Infragestellungen, Erschütterungen zu verhindern. Das mag sozusagen in der Logik solcher Institutionen liegen, aber für ein evangelisches Kirchentum ist das keine wirklich adäquate Organisationsform. Da fehlt auch das Wagnis der intellektuellen Herausforderung durch Professoren. Professoren werden in der Regel als Störenfriede wahrgenommen. Man wirft Professoren vor, dass sie unterschiedliche Meinungen haben, als ob das nicht zu unserem Kerngeschäft gehört. Welche Wissenschaft gibt es, in der die Leute einhellig sind? Also diese Reflexionsverweigerung, die mir immer wieder begegnet ist, die ödet mich ehrlich gesagt richtig an.
Andererseits werden ja natürlich die angehenden Pfarrer, werden die Theologen an den Universitäten ausgebildet von Theologieprofessoren. Läuft da vielleicht in den Seminaren schon etwas schief oder warum gelingt es nicht dann, das akademische Potenzial in die Gemeinden und dann schließlich auch in die Bürokratie mit reinzutragen, denn da sitzen Theologen.
Ja, sicher. Also sagen wir mal so, dass die Universitäten ihre Mitverantwortung haben, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass an den Universitäten alles exzellent läuft in der Theologenausbildung. Aber ich würde schon sagen, dass wir nach wie vor eine Herausforderung darin sehen, sozusagen in intellektueller Redlichkeit und das heißt in Wahrnehmung von Gegenpositionen zu agieren. Und ich habe im Moment schon den Eindruck, dass da so eine gewisse GroKo-Atmosphäre in der EKD herrscht, also das, woran unser politisches System im Moment in eine kritische Schieflage zu geraten versucht, dass bestimmte Dinge gar nicht gesagt werden dürfen, dass es eine Zeit lang offensichtlich gar nicht möglich war, auf Gemeindeebene etwa zu äußern, naja, wir haben schon Schwierigkeiten mit Flüchtlingen, also wir sehen da Probleme, ja, dass das sozusagen sofort perhorisiert wurde, das geht so nicht. Die evangelische Kirche, wenn sie das bleiben will, was sie nach wie vor zu sein versucht, nämlich eine große Integrationsveranstaltung, eine Volkskirche, ohne dass ich das Volksmäßige überbetonen würde, jedenfalls eine Kirche der Verschiedenen. Wenn sie das sein will, dann muss die Kirche auch Raum bieten für sehr differente Auffassungen. Und das ist gerade ihre Chance und die Herausforderung. Und davon habe ich in letzter Zeit ein bisschen wenig wahrgenommen.
Also konterkariert sie im Moment das, was sie mit der Reformation eigentlich angestoßen hat?
Sie ist, glaube ich, in einer grundsätzlichen Orientierungskrise. Wir brauchen eine offene Diskussion über die zukünftige Gestalt von Kirche. Wir brauchen eine Verständigung darüber, wie viel sozusagen jenseits der gemeindlichen Verantwortung, wie viel Hierarchie wir brauchen. Ich glaube, dass da sich Dinge auch verselbstständigt haben. Das Missverhältnis zwischen den etwa finanziellen Aufwendungen auf Gemeindeebene und den Rückflüssen in Gestalt der Gelder, die in den Gemeinden dann tatsächlich genutzt werden können, ist in der Form aus meiner Sicht, soweit ich die Verhältnisse beurteilen kann, nicht akzeptabel. Da sind Missverhältnisse entstanden. Wir haben auch vielfach eine Fortbewegung der Kirche aus der Fläche. Das geht meines Erachtens auch nicht an. Auch wenn die Mitgliederzahlen gering sind, müssen wir Formen finden, um dort vor Ort präsent zu sein. Und wir haben ganze Landschaften. Ich war im Zusammenhang mit dem Kirchentag auf dem Weg, etwa in Eisleben. Und das ist schlichtweg eine fundamental dechristianisierte Welt. Die Kirchenmitgliedschaft, beide Konfessionen betreffend, liegt unter 10%. Also da sehen wir eine Landschaft, wie sie aussieht. Und ein Gemeinwesen, wie es aussieht, wenn die Kirche völlig weg ist. Also ich will jetzt nicht sagen, wir brauchten Zwangschristianisierung, das führt in der Regel zu nichts, zumal in unseren Zeiten. Aber wir brauchten ganz konzentrierte Anstrengungen einer Rechristianisierung oder einer Wiederbegegnung mit dem Christentum, denn die Menschen sind dort seit 3, 4 Generationen ohne jeden Kontakt mit dem Christentum gewesen und die wissen gar nicht, worum es eigentlich geht. Trotzdem versuchen sie mit Luther und Eisleben da irgendwie als ja, Identitätsort wirksam zu werden. Das Ganze kann so nicht funktionieren.
Wahrscheinlich braucht die Kirche auch eine selbstbewusste Theologie, selbstbewusste Pastoren, Theologen an den Hochschulen, in den Gemeinden. Sie selbst sind seit Jahren, Jahrzehnten mit Luther beschäftigt. Wie begann eigentlich Ihr Interesse, auch Ihr persönlicher Weg mit Luther? Denn Sie beschäftigen sich ja in Ihrer gesamten akademischen Tradition mit dem Thema Reformation.
Es gibt natürlich gewisse Ausweicher auch im 17. und 18. Jahrhundert in meiner Bibliografie. Aber es ist schon richtig, seit der Zeit meiner Doktorarbeit, also seit 1987, 88, als ich damit angefangen habe, beschäftige ich mich schwerpunktmäßig mit der Reformation. Allerdings würde ich mich doch unter diejenigen zählen, die Reformationsgeschichte in ihrer Breite treiben, also nicht bloß diese merkwürdige Spezies der Lutherforscher. Ich habe Luther immer im Kontext seiner Zeit, immer in Herausforderungen, in Auseinandersetzungen mit anderen Zeitgenossen, mit dem Humanismus, mit dem zeitgenössischen Islam, mit dem Judentum wahrzunehmen versucht. Also Luther nicht isolieren, das ist das Schlimmste, was man ihm antun kann. Das Interesse geht eigentlich zurück in meine Kindheit. Also die früheste, wenn man so will, reformationshistorisch relevante Erinnerung, die ich habe, betrifft mich als Fünfjährigen, als ich mit meiner Großmutter und meinen Eltern und meinem Bruder auf der Wartburg war. Meine Großmutter lebte in Erfurt und wir haben von Erfurt aus eine Tagesreise zur Wartburg gemacht. Und das hat mich total fasziniert und ich war ganz begeistert von der Lutherstube und dem Ritterlichen und so weiter. Und seitdem erinnere ich mich jedenfalls, dass Luther irgendwie eine Rolle in meinem Leben spielt. Dann kam der Konfirmandenunterricht und so weiter. Das hat sicher auch förderlich darauf eingewirkt. Zu einer intensiven Beschäftigung ist es dann allerdings erst im Studium gekommen.
Also Sie kommen jetzt nicht klassisch aus einer Pastorenfamilie,
nein,
sondern haben sich das über die Geschichte, über das Abenteuer Wartburg, damals ja auch noch im geteilten Deutschland, das war ja sicherlich nochmal ein besonderes Abenteuer, was vielleicht auch mit diesen Reisen zusammenhängt oder auch vielleicht eine Fremdheit.
Es war mit Sicherheit das Interesse sozusagen an dem Fremden in der eigenen Kultur, was mich angetrieben hat. Aber ansonsten war natürlich eine gewisse Grundlegung dadurch gegeben, dass meine Mutter sehr darauf achtete, dass ich immer zum Kindergottesdienst ging, also ein Verhältnis aufgebaut wurde, das dann doch auch ausbaufähig war.
Sie haben hier, als wir die Sendung vorbereitet haben, ganz spontan sich ein Lied gewünscht mit einem sprechenden Titel für einen Theologen, Knockin' on Heaven's Door. Allerdings nicht in der Originalfassung, sondern im Reloaded-Verfahren aus den 90er Jahren von Guns N' Roses. Was verbindet Sie denn mit diesem Song?
Also das ist erstmal richtig ehrliche, harte, gute Rockmusik. Gegenüber der Dylan-Version besitzt es meine größere Sympathie, einfach auch wegen sozusagen der Gitarrensoli und so weiter. Das ist schon guter Rock. Und ich meine, das Thema ist an sich das Thema aller Religionen. Das Anklopfen an die Seligkeit, das Näherkommen an die Seligkeit. Von menschlicher Seite aus ist Knocking on Heaven's Door in gewisser Weise auch ein musikalisch verfeinerter Schrei nach Erlösung.
Dann hören wir den doch mal und spüren dem etwas nach. Kaufmann, wie fühlt sich das an, wenn Sie heute den Song hören im Reformationsjubiläum Knocking on Heaven's Door?
Ich finde ihn nach wie vor großartig, also ganz super.
Andererseits sind da natürlich auch die existenziellen Themen angesprochen, auch ein wichtiges Thema in der Reformationsgeschichte, der Glaube, das Seelenheil. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen, wenn wir jetzt mal 500 Jahre auch zurückblicken? Was passierte denn da wirklich? Können wir das noch verstehen?
Die Sehnsucht nach dem Paradies, die Sehnsucht nach dem Himmel, die Sehnsucht nach der ewigen Erlösung ist natürlich Ausdruck für ein Heilwerden, ein Ganzwerden und auch natürlich die Sehnsucht nach einer letzten Geborgenheit in einer himmlischen Instanz. Und das ist ein, denke ich, elementar menschliches Bedürfnis, das sicher nicht jeder Mensch empfindet. Aber ich denke schon, dass relativ viele Menschen nachvollziehen können, dass es diese Sehnsucht gibt. Und die Religion versucht, Antworten auf diese elementare menschliche Sehnsucht zu formulieren.
Vielleicht ist es uns ja, wir haben drüber gesprochen, fremd geworden. Es wurde sehr viel vermarktet. Es wurde sehr viel Marktgängiges auch zur Sprache gebracht. Ein wichtiges Thema, das zentrale Thema, die Religion, ist eigentlich ein wenig ins Abseits geraten. Ist es uns vielleicht wirklich schon so fremd geworden, die Suche nach dem Seelenheil? Was ist Sünde, was ist Schuld, was ist ewige Verdammnis? Was hat die Menschen damals so umgetrieben?
Also ich glaube, man muss natürlich grundsätzlich neu durchzubuchstabieren versuchen, was der christliche Glaube in Bezug auf zentrale Themen wie das Menschenbild, die Grundlage von Hoffnung, was bedeutet die Rede vom Wort Gottes, ein ausgesprochen anspruchsvoller, aber auch zentraler Sachverhalt in der evangelischen Theologie, dass Gott im Wort kommt, dass dieses Wort Fleisch wird. Das sind außerordentlich zentrale und schwierige, aber doch, wie ich behaupten würde, vermittelbare und auch bedenkenswerte Sachverhalte. Denn die Art und Weise, wie Gott zur Welt kommt, nach evangelischem Verständnis, hat eben doch damit zu tun, dass er sich der Art bedient, in der wir uns mitteilen, worthaft begegnet.
Andererseits glaubten ja die Menschen auch schon vorher, an ihrer Kirche Kritik üben zu müssen. Also als Luther auf den Plan stand, war ja in der Kirche, auch in der damals ja altgläubigen Kirche, heute sagen wir katholischen Kirche, ja nun längst nicht alles in Ordnung. Im Humanismus bewegte sich einiges. Da war ja Luther nicht nur singulär Luther, er war ja da auch Kind seiner Zeit und er war zunächst katholisch.
Ja, natürlich ist Luther aufgewachsen in der, wie ich in der Regel gerne sage, lateineuropäischen Christenheit. Also er ist hineingewachsen in die lateinische Tradition der von Rom geprägten Kirche. Das war ihm selbstverständlich und es war ja auch diese Kirche, die er retten wollte, auf die er bezogen war, an der ihm hing, die er im Prinzip auch sozusagen für den grundsätzlich richtigen Weg hielt. Luther litt darunter, dass die Kirche in einem Missverhältnis zu sich selbst stand, dass in korrupter Weise, höchst zynisch geradezu, das Ablasswesen zur finanziellen Bereicherung genutzt wurde, dass zum Beispiel Ablassbriefe, die Vorgängerpäpste ausgestellt hatten, von ihren Nachfolgern liquidiert oder annulliert wurden, damit man neue kaufen musste und so weiter. Das war, sagen wir mal, durchsichtig zynisch und er war der Meinung, wenn man das nicht abstellt, dann kann die Christenheit nur tiefen Schaden nehmen, weil es in einen grundsätzlichen Glaubwürdigkeitsverlust mündet. Und diesen Glaubwürdigkeitsverlust abzuwenden an seinem Teil, das war im Grunde sein Hauptanliegen.
Also hätte eine vorsichtige, aufmerksame Kirche ja gleich sehen müssen, dass er mit seiner Kritik durchaus in vielem Recht hatte. Was hat dann nachher die katholische Kirche eigentlich so wütend gemacht?
Naja, in gewisser Weise ist Luther natürlich als Individuum aufgetreten und er hat die Hierarchie fundamental in Frage gestellt. Und er hat dann ein Verständnis des christlichen Glaubens formuliert, in dem der ganze hierarchisch-rechtliche Apparat, der die römische Kirche ausmacht, überflüssig ist. Der Einzelne im Verhältnis zu seinem Gott, der sich worthaft auf ihn bezieht. Das ist etwas, das es in dieser Form vorher nicht gegeben hat. Und das wurde als Herausforderung wahrgenommen, die sich die römische Kirche nicht gefallen lassen kann. Also es war natürlich auch ein Aufstand eines hierarchisch-rechtlich verfassten Systems gegen dieses Individuum Luther.
Ich würde aber gerne noch ein bisschen bei der Geschichte bleiben und auch Luther noch mal einordnen, eigentlich wirklich mit seiner Sprache und auch noch mal mit dem Stichwort Seelenheil und Religion. Die Reformation war zunächst eine theologische, bevor sie eine politische Bewegung wurde.
Also das religiöse Anliegen ist sicher das, was Luther im Kern umtreibt, aber er hat es dann relativ geschickt und frühzeitig verstanden, auch gesellschaftspolitische, kirchenpolitische Themen so aufzunehmen, dass er entsprechende Unterstützung fand.
Die Kirche als Dauerbaustelle, das ist ein zeitliches Kontinuum.
Ja, aber das ist angesichts dessen, dass es sich um eine jahrtausendealte Institution handelt, auch nicht sonderlich verwunderlich. Also es gehört zum Wesen des Christentums in gewisser Weise, dass es sich unter Rückgriff auf seine maßgeblichen Grundlagen, also die biblischen, das Alte und vor allem das Neue Testament, gleichsam regeneriert. Und dieser Regenerationsprozess ist in der Regel konflikthaft. Das Tolle an Christentum aus meiner Sicht ist ja, dass das Neue Testament selbst in sich divers ist. Also wir haben nicht die eine Antwort, warum Jesus sterben musste. Wir haben eine ganze Reihe an Antworten in den unterschiedlichen neutestamentlichen Schriften. Das Christentum hat darauf verzichtet, eine standardisierte Theologie zu formulieren, sondern wir haben im Grunde eine Spannbreite an neutestamentlichen Theologien, die dann in unterschiedlichen Kontexten natürlich auch gegeneinander, miteinander, in Konkurrenz zueinander wirksam geworden sind. Und diese Geschichte ist in gewisser Weise unabschließbar. Insofern ist die permanente Reformation eigentlich der gesunde Normalfall.
Ein wichtiges Thema natürlich auch zum Reformationsjubiläum, die Ökumene. Wir sprachen schon drüber. Es gab den Gottesdienst Healing of Memories, ja, mit eigentlich einem freundlichen Umarmen, aber ohne große Konsequenzen, ohne theologische Aussagen. Ist da auch das Profil der evangelischen Kirche auf der Strecke geblieben, so wie Sie es ja auch beklagt haben?
Ich habe mittlerweile kein Verständnis mehr dafür, dass seitens der Repräsentanten der hierarchischen Kirche immer wieder versucht wird, über Annäherungen, die dann immer wieder irgendwie gestört werden, kleinschrittig weiterzukommen. Wir wissen alle, dass auf der Ebene der Gemeinden das gemeinsame Abendmahl ökumenisch getrauter Ehepaare und vielfach auch ein gemeinsames Abendmahl schlichtweg funktioniert. Also das wird auf Gemeindeebene getan. Also wir haben hier ein offenkundiges Missverhältnis zwischen dem hochkirchlichen hierarchischen Regulierungsbedarf und dem, was vernünftige Menschen verantwortungsbewusst auf Gemeindeebene miteinander tun, evangelisch-katholisch. Also da läuft die Praxis des ökumenischen Miteinanders so weit voraus und die Kirchenhierarchie hat so große Probleme, damit zu kommen, dass ich mich als evangelischer Kirchenführer fragen würde, naja, wozu ist eigentlich die Kirchenhierarchie da? Und das ist das, was mich auch anödet, auch in der, wenn man sozusagen das Vestimentäre anschaut, ja, also diese permanent fortschreitende Katholisierung evangelischer Geistlichkeit, insbesondere des Hochklerus, in Gestalt irgendwie fantastischer klerikaler Gewandungen, auch der ganze Konflikt, der da in Jerusalem passiert mit der Kreuzabnahme, das passiert doch deshalb, weil plötzlich ein leitender Bischof der evangelischen Kirche meint, sich verkleiden zu müssen im öffentlichen Auftreten, wie es katholische Bischöfe tun. Ein Eduard Lohse ist selbstverständlich im schwarzen Anzug in aller Regel aufgetreten. Also diese geradezu zwanghafte Katholisierung im vestimentären Habitus der evangelischen Hochgeistlichkeit führt dann eben auch irgendwie zu einer Klerikalisierung der Attitüden oder zu einer Katholisierung und das kann evangelischem Kirchentum nicht unbedingt guttun.
Wie wäre denn Ihr Gegenvorschlag?
Naja, schlicht und ergreifend religiös konnotierte Gewandung im Kontext des Gottesdienstes, da gehört es hin. Natürlich trage ich als Pfarrer oder Abt von Busfeld den Talar, das ist selbstverständlich und in diesem Fall sogar das Abtskreuz, aber doch nicht außerhalb des gottesdienstlichen Zusammenhangs. Warum denn?
So, vielleicht ist ja der Hinweis auf Ihre Funktion auch als Abt von Bursfelde nochmal ein schönes Stichwort, auch Kontinuitäten bzw. Auseinanderentwicklungen von katholisch-evangelisch auch an solchen Formen mal festzumachen. Was bedeutet das eigentlich, Abt von Bursfelde und evangelischer Theologe?
Ja, also das ist ein Amt, das seit dem frühen 19. Jahrhundert mit einer Theologieprofessur in Göttingen verbunden ist. Das war zunächst mal eine sogenannte Ehrenprälatur, verbunden sozusagen mit besonderen Pfründen, um jemanden auszuzeichnen. Das ist natürlich alles dahingegangen. Heute ist es ein Predigtamt. Ich stehe einem evangelischen Konvent vor. Wir treffen uns zweimal im Jahr und besprechen theologische Themen. Ansonsten bin ich ein, wenn man so will, sichtbarer Verbindungspunkt zwischen Kirche und Universität und das mache ich durchaus gerne. Aber doch so, dass klar ist, dass ich jetzt nicht irgendwie da der Hochkleriker bin, sondern dass ich das bin, was jeder ordinierte Pfarrer, jede Pfarrerin auch ist, nämlich Prediger. Und in dieser Aufgabe sehe ich einen wesentlichen Teil auch meiner beruflichen Aufgaben und meines beruflichen Selbstverständnisses.
Ja, theologisch gab es ja mal zum Stichwort Ökumene noch einen Epochenschritt, nämlich die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre 1999, das hat ja sicherlich auch schon den Weg für vieles geebnet. Hätten Sie sich Ähnliches nochmal gewünscht, weiteren Schritt dazu?
Ich fand die gemeinsame Erklärung von 99 schon nicht toll. Ich bin auch nach wie vor nicht davon überzeugt, dass es Sinn macht, Ökumene nicht auf gleicher Augenhöhe zu treiben. Also, dass die römische Kirche uns abspricht, Kirche zu sein, ist für mich ein Stachel im Fleisch. Mittlerweile sage ich mir, okay, ist deren Problem, wenn die nicht anzuerkennen bereit sind, dass wir Kirche sind. Offensichtlich nehmen sie Kriterien für Kirchlichkeit in Anspruch, die nicht die unseren sind. Dann können wir aber nach ihrem Verständnis auch gar nicht Kirche sein wollen. Neulich hat Käsemann gesagt, naja, wir hätten doch viel mehr über die Frauen und die Rolle von Frauen in der evangelischen Kirche reden sollen. Sie hätte als Reformationsbotschafterin mannigfache Möglichkeiten gehabt, das auch entsprechend zu pushen. Hat sie ja in Teilen auch. Aber das ist so ein Punkt, an dem nun meines Erachtens gar nichts weitergeht. Ja? Für uns Evangelische ist weibliche Amtsträgerschaft ganz unerlässlich. Unser Kirchenwesen würde überhaupt nicht funktionieren, wenn wir nicht die Frauen hätten. Und ich sage Ihnen als Prüfer der Theologie ganz ehrlich, die besseren Theologiestudentinnen in den letzten Jahren sind eindeutig weiblichen Geschlechts gewesen. Also ohne die Frauen würde überhaupt nichts laufen in der evangelischen Kirche. Und mit einer Kirche zu sprechen, einer römischen Kirche, die weibliche Amtsträgerschaft für ausgeschlossen hält, das ist absurd. Also das geht gar nicht. An der Stelle würde ich auch schlicht und ergreifend sagen, wir akzeptieren, wie ihr es macht, aber für uns kann das keinerlei Maßstab sein. Und warum sollen wir über Gemeinsamkeiten eines Amtsverständnisses nachdenken, wenn eine solche grundlegende Differenz eher unter den Tisch gekehrt wird, als offen benannt wird?
Nun ist ja das Amtsverständnis natürlich auch ein zentraler Punkt in der Ökumene.
Ja, sicher, aber für mich ist die Frauenordination überhaupt nicht disponibel. Das kann nicht zur Diskussion stehen. Ja, es geht gar nicht. Unsere Kirche hängt davon ab, abgesehen von der elementaren religiösen Überzeugung, dass nicht Mann, nicht Weib, Galater 3,26, in aller Konsequenz durchdacht werden muss und natürlich bedeutet, dass Frauen dieselben Rechte haben wie Männer in der evangelischen Kirche. Das kann nicht zur Disposition stehen.
Was wünschen Sie sich, was glauben Sie, welche Chancen sehen Sie da eigentlich für weitere Schritte, auch 500 Jahre nach der Reformation?
Ich sehe nicht, dass das Ziel immer darin bestehen muss, irgendwann gemeinsame religiöse Vollzüge und so weiter praktizieren zu können zwischen römisch-katholischer und evangelischer Kirche. Ich finde es viel wichtiger, dass wir auf der lokalen Ebene sinnvoll zusammenarbeiten. Ich finde es auch wichtig, dass wir respektvoll und im Willen voneinander zu lernen. Ich meine, die römische Kirche hat viele interessante Dinge aufbewahrt, die wir jetzt evangelischerseits auch wieder entdecken. Ich glaube mittlerweile auch, dass das Urteil der Reformatoren über das Mönchtum zu scharf war. Die Vorstellung, dass das ein Lebensstil ist, der nur darauf abzielt, durch Werkgerechtigkeit selig zu werden, wird, glaube ich, dem Phänomen Mönchtum in seiner Breite überhaupt nicht gerecht. Was für mich weiterhin ein No-Go ist, sind lebenslang bindende Gelübde. Aber ich kann es durchaus verstehen, dass Menschen sich einer monastischen Lebensform anschließen und in der Regel doch auch sehr karitativ bezogen auf andere wirken. Dafür habe ich großes Verständnis und ich glaube auch mittlerweile, dass man Zellen dieser Art braucht. Die Christianisierung Europas hat auch nur über Klöster funktioniert, dass man also Zellen gemeinsam lebender Menschen bräuchte, um das Christentum in Regionen, in denen es untergegangen ist, zu revitalisieren. Also insofern würde ich als in Anführungszeichen evangelischer Abt in meiner ganzen Merkwürdigkeit verheiratet, Familienvater, schon auch sagen, eine Neubesinnung über die Möglichkeiten kommunitärer Lebensformen, auch als eine Art Gegengift gegen Vereinzelung vieler Menschen in unserer Gesellschaft, könnte etwas sein, wo wir von der römischen Kirche natürlich enorm viel lernen können. Und da Interaktionen zu befördern, Kontakte herzustellen, finde ich ausgesprochen lohnend. Und wichtiger, als dass da Hannover und meinetwegen Rom sich in irgendeinem gemeinsamen Papier darauf verständigen, dass man sich wieder einen Millimeter im Amtsverständnis angenähert hat.
Oder eben auch in Zusammenarbeit mit dem Lutherischen Weltbund, der spielt ja dann auch nochmal eine Rolle, um auch mal einmal über die EKD hinaus zu blicken. Die Protestanten gibt es ja nicht nur in Deutschland und die EKD ist nicht nur der Protestantismus. Wie sieht es da eigentlich aus mit internationalen Kontakten, mit internationalen Verbindungen?
Das Luthertum ist natürlich auf Weltniveau organisiert, das Reformiertentum ist es. Es gibt die Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa, die alle auf ihre Weise natürlich auch versucht haben, diese Reformationsjubiläumsthematik aufzunehmen. Ich denke, in den anderen Kontexten ist das in der Regel weniger lutherzentriert passiert, aus verständlichen Gründen. Der Lutherische Weltbund hat nun diese erfolgreiche Einladung an Papst Franziskus im letzten Jahr nach Lund ausgesprochen. Ob das irgendeine nachhaltige Wirkung zeitigt, weiß ich nicht. Das hängt natürlich auch mit den Verhältnissen in Rom zusammen. Ja, also die Position dieses Papstes im Verhältnis zur Kurie bedarf einer grundlegenden Klärung. Und das wird sich in den nächsten Jahren herausstellen. Und meine Prognose als, sagen wir mal, Hobby-Papst-Historiker ist natürlich auch, wenn er nicht 20 Jahre hat, dann wird das nichts. Also er braucht auch eine erhebliche Zeit, um an den Stellen, an denen dann auch aufgeräumt werden müsste, tatsächlich effektiv agieren zu können.
Nun hat ja die evangelische Kirche versucht, auch in die Zivilgesellschaft reinzuwirken, hat versucht, durch verschiedene Aktionen da in den Dialog zu kommen. Andererseits hat jüngst ausgerechnet der Deutsche Kulturrat noch beklagt, es gäbe zu wenig Annäherungen. Ja, fehlte denn nun wirklich der Dialog einmal zur Zivilgesellschaft aus Ihrer Sicht, aus Sicht des akademischen Theologen, aber auch der Dialog mit anderen Religionen? Ist das vielleicht zu kurz gekommen?
Also ich würde jetzt von meiner Kritik die staatlichen Jubiläumsakteure wirklich nicht aussparen. Ganz ehrlich, also die haben da auch ein dolles Büro in Wittenberg aufgezogen, aber so viele war das nicht, was da gekommen ist. Und zum anderen, die politisch Verantwortlichen haben einen nationalen Feiertag am 31. Oktober 2017 beschlossen.
Also heute?
Es ist im Grunde eine Riesensache, eine einmalige Sache, kostet wahrscheinlich relativ viele Milliarden des Bruttosozialprodukts, so ein zusätzlicher Feiertag. Ja? Und eine inhaltliche Füllung habe ich bisher nicht hinreichend wahrgenommen. Und das ist dann schon auch Aufgabe der politischen Akteure, dass man evangelischerseits und von mir aus auch katholischerseits oder ökumenisch Gottesdienste feiert, kann doch keine Sinnbestimmung dieses außerordentlichen Feiertages für die säkulare Gesellschaft sein. Und an der Stelle Debatten über Religion, die jenseits von sensationsheischenden Symboldebatten um Burka und Beschneidung hinausführen, über die Frage, welche Rolle soll Religion in unserer Gesellschaft eigentlich spielen? Welche sind die Möglichkeiten? Warum hat der Staat ein Interesse an einer sozusagen auch religiösen Fundierung seiner Bürger bei aller Neutralitätspflicht? Das wären Themen, über die ich mich gefreut hätte. Aber das habe ich sozusagen auch von der Ebene der politischen Akteure nicht wahrgenommen. Die sind in ihrer Betriebsblindheit. Die haben natürlich ein Interesse an verlässlichen Partnern, wie es die großen Kirchen sind. Dafür habe ich auch ein gewisses Verständnis. Aber sie müssen sich auch klar machen, dass genau diese Partner in einem Erosionsprozess begriffen sind. Also wenn man über die Zukunft von Religion künftig nachdenken will, dann muss man auch darüber nachdenken, was die Gesellschaft gegebenenfalls dafür tut, dass Kirchenbauten, die nicht mehr finanzierbar sind von den Religionsgemeinschaften, weil sie das Geld nicht aufbringen, weiterhin sozusagen so vorgehalten werden, dass sie die Stadtbilder prägen. Also wir brauchen, glaube ich, eine offene, jenseits von Islamophobie geführte Debatte über die Rolle von Religion im öffentlichen Raum in unserem Land und auch in Europa.
Auch der Bund hat die Lutherstätten mit restauriert. Und das Erstaunliche war ja, dass dort auch die höchste Anziehungskraft war, auch wenn Sie das mal als touristisches Inwertsetzungsprogramm sehen.
Ja, also ich meine, die Investitionen in Glas und Stein im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum, die werden mit Sicherheit die nachhaltigsten Wirkungen zeitigen. Davon gehe ich auch aus. Wittenberg ist doch weitgehend sehr schön geworden. Es muss allerdings auch was passieren, damit die Stadt belebt wird. Ja? Also damit da Menschen hinkommen, jenseits der Touristenströme an den Events. Also die Fehlentscheidung, da keine starke Filiale der Universität Halle unterzubringen, das rächt sich bis heute. Also meines Erachtens müssen da ungefähr 10.000 bis 15.000 junge Leute hin. Dann sieht die Stadt völlig anders aus und wird aufleben, wie man es in Jena erlebt, wie es in Teilen, was weiß ich, auch in Leipzig der Fall ist. Also das ist eine Fehlentscheidung, die politischerseits zu verantworten ist und die man korrigieren sollte.
Einen haben wir vielleicht noch ein bisschen vergessen in unserem Gespräch, der ja auch ganz wichtig ist im Zusammenhang mit der Reformation. Das ist Melanchthon. Der ist ein bisschen zu kurz gekommen, auch in den ganzen Feierlichkeiten. Sind wir doch da noch zu lutherzentriert?
Aus der Perspektive, sagen wir mal, der deutschen Wissenschaftsförderung kann ich das gar nicht sagen. In Melanchthon ist viel mehr Geld geflossen als in Luther in den letzten 3 Jahrzehnten, also in Gestalt der Förderung seiner großen Edition, also des Briefwechsels. Da ist hervorragende Arbeit geleistet und ansonsten hat es auch im Zusammenhang der Bildungs-, der Universitätsfragen immer eine intensivere Beschäftigung mit Melanchthon gegeben. Melanchthon ist also heute viel stärker, jedenfalls im Fokus der Wissenschaft, vielleicht nicht der allgemeinen Öffentlichkeit. Das hängt aber auch damit zusammen, dass Melanchthon ein unglaublich uncharismatischer Reformator ist. Melanchthon ist keine Figur, an der sich irgendwie Emotionen gleichsam aufbauen. Allenfalls die Emotion, dass man sich darüber aufregt, dass er für den Ketzertod der Täufer eingetreten ist. Ansonsten ist Melanchthon ein, ich will mal sagen, brillanter Verwalter reformatorischer Theologie. Er ist derjenige, der die großartigen Formeln findet, der die dauerhaften Institutionalisierungsformen findet. Ohne Melanchthon hätte es kein vernünftiges evangelisches Universitätswesen und Bildungswesen gegeben. Luther hat etwas in Anführungszeichen Volkstümliches in aller Fragwürdigkeit dieses Begriffs. Und Melanchthon ist eigentlich ein durchweg sehr kontrollierter, abwägender, humanistisch gelehrter Sachwalter und Verwalter der Reformation.
Wenn man Thomas Kaufmann liest, dann wünscht er sich doch offenbar jemanden, der wirklich da auch mit theologischem Verstand, mit Herz natürlich, aber auch mit Verstand und Maß an.
Ja klar, also ich bin in der Tat der Überzeugung, dass das Experiment Reformation jedenfalls in Wittenberg ohne Melanchthon völlig gescheitert wäre. Also die dauerhafte Etablierung einer evangelisch-lutherischen Kirchlichkeit ist ohne Melanchthon gar nicht vorstellbar.
In Ihrem Buch Erlöste und Verdammte, das ist ja auch ein ganz wunderbarer Titel, fragen Sie ja auch ganz bewusst nach der Gegenwartskraft nochmal. Thomas Kaufmann, wo liegt die Gegenwartskraft? Wo kann man diese beiden Pole, Herz und Verstand, eigentlich für die Zukunft nochmal nutzen?
Zunächst würde ich sagen, die Beschäftigung mit Reformation hat eine unverzichtbare Orientierungsleistung für die Gegenwart. Wir verstehen unsere Welt, wir verstehen unseren Kontinent eigentlich nicht, wenn wir uns nicht klar machen, dass es dieses Pluralisierungsphänomen der lateinoeuropäischen Christentumsgeschichte gegeben hat. Ansonsten würde ich sagen, was den inhaltlichen Kern angeht, Christentum hat es immer nur in vielfältigen, diversen Aneignungsformen gegeben. Schon in der Antike gibt es nicht einfach die Kirche, sondern es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Auslegungsgestalten. Also insofern setzt sich in der Reformation etwas fort, was in gewisser Weise zu den Grundphänomenen der Christentumsgeschichte gehört. Die evangelische, die reformatorische Aneignung des Christlichen ist aus meiner Sicht dadurch besonders interessant und besonders reichhaltig, dass sie in größerer Radikalität als frühere Auslegungsgestalten auf die persönliche Beziehung des Menschen zu Gott vermittelt durch das Wort ausgeht, dass sie radikaler über die Verlorenheit des Menschen nachdenkt und sozusagen Flickschustereien, wie es etwa das Ablasswesen darstellt, in Frage stellt und dass sie in einer für mich nach wie vor faszinierenden Radikalität auch die Neuheit des in Christus gekommenen Gottes bedenkt. Das ist nicht einfach der universale, ferne Weltenherr, sondern dieser Gott ist Mensch geworden. Er ist sozusagen in das Schicksal einer menschlichen Existenz eingegangen. Er lebt, er stirbt als Mensch und vermittelt damit eine Gottesbeziehung, wie sie ohne Christus nicht vorstellbar ist. Und diese Besonderheit evangelischen Christentums, die würde ich sehr stark betonen.
Trotzdem ist ja Ihr Epilog in diesem Buch zugleich auch ein Appell an die Kirche. Sie schreiben da nämlich, diese Reformation, über die wir hier ja auch gesprochen haben, was ja hier auch vielfach angeklungen ist, steht noch aus. Also besteht noch Hoffnung, auch mit Blick auf die kommenden 500 Jahre? Oder war das tatsächlich, wie Sie es mal formuliert haben, das letzte große Reformationsjubiläum?
Im Hinblick auf das Feiern der Reformation, glaube ich, wird es ruhiger werden in den künftigen Jahrhunderten, aber das werden wir beide nicht mehr erleben. Ansonsten bin ich davon überzeugt, dass das Christentum überleben wird, in Formen überleben wird, die möglicherweise uns fremd erscheinen. Was mit Sicherheit überleben wird, werden fundamentalistische Formen von Christentum sein, insbesondere von protestantischem Christentum. Wenn man sich anschaut, wo das Christentum überall weltweit siegt, dann sind es vielfach die fundamentalistischen Varianten des evangelischen Christentums, die siegreich sind, auch gegenüber dem Katholizismus. Und meines Erachtens geht es jetzt darum, wie wir sozusagen eine Gestalt von Kirche hinbekommen, die diesen Fundamentalismen nicht erliegt, sondern die weiterhin liberale Offenheit repräsentiert, die eine Vielfalt religiöser Stile zulässt, die kritische Rationalität mit, wenn man so will, inbrünstigem Gebet verbindet. Und diese Form von evangelischem Christentum und evangelischer Kirchlichkeit, die müssen wir, glaube ich, neu zu finden versuchen, nachdem, wie ich gerne sage, das konstantinische Zeitalter meines Erachtens jetzt definitiv vorüber ist. Also sich das evangelische Christentum nicht wird dauerhaft auf die stabilisierende Kraft des Staates verlassen können. Wir werden Formen der nicht vereinsmäßigen Organisationsgestalt brauchen. Und wir müssen versuchen, eine Form des Christentums zu finden, die, wie gesagt, integrativ bleibt und nicht plötzlich einzelne evangelische Gemeinden für die Besserverdienenden, für bestimmte soziale oder sogar ethnische Gruppen. Das kann es wohl nicht sein.
Nochmal abschließend gefragt, jede Epoche, das haben wir jetzt ja auch gesehen und entwickelt, feiert auf ihre Weise Reformation. Das ist klar, jede wissenschaftliche Epoche stellt auch ihre Fragen an die Zeit. Bei uns war es jetzt vielleicht wirklich das Marktorientierte. Aber im Rückblick heute am Reformationstag 2017, Thomas Kaufmann, hat Ihnen denn tatsächlich gar nichts gefallen an diesem Reformationstag?
Es hat schöne Ausstellungen gegeben, es hat einige interessante Bücher gegeben. Es hat ein breites Interesse an der Thematik gegeben, der ich auch nachzukommen versucht habe. Es hat intensive Reflexionen über sperrige und schwierige Themen wie Luther und die Juden gegeben. All das ist doch eine erhebliche Erweiterung gegenüber früheren Reformationsjubiläen. Das Unheroische in der Wahrnehmung Luthers hat mir natürlich gefallen. Das habe ich auch nachdrücklich zu unterstützen versucht. Mir hat auch gefallen, dass von vornherein klar war, eine nationale Einengung des Ereignisses kann es und darf es nicht geben. Also von daher haben wir vieles richtig gemacht. Aber wir hätten auch manches besser machen können.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.